Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Geschwister, das ist unser Thema heute. Und wir starten ganz am Anfang der Geschichte, nämlich bei den Schöpfungsmythen. In denen spielt fast immer eine sehr spezielle Form der Geschwisterliebe eine Rolle, der Inzest. Er kommt in Mythen der alten Ägypter vor, bei den Peruanern, bei den Persern, Japanern, Griechen und Germanen. Und auch im Alten Testament gibt es die Geschwisterehe. Doch heißt das, dass er auch in der Realität erlaubt war? Christian Berndt weiß mehr dazu.
König Sarastro appelliert an die Weisheit von Isis und Osiris. Das göttliche Paar steht in Mozarts Zauberflöte für den Geist der Aufklärung. Isis und Osiris sind nach altägyptischer Religion nicht nur die Urenkel des Schöpfergottes, sondern auch Geschwister und Ehepartner. Dem Mythos nach wurde Osiris von seinem Bruder Seth getötet, der nach dem Mord die Leiche in 14 Einzelteile zerlegte und übers ganze Land verteilte. Die todunglückliche Isis sammelte die Körperteile wieder ein und setzte sie zusammen, nur Osiris Geschlechtsteil fehlte. Isis ließ es nachbilden und sich vom toten Osiris befruchten. Aus diesem posthumen Liebesakt entstand Horus, der erste Pharao. Geschwisterinzest steht nicht nur in Ägypten am Beginn der Schöpfung.
Ich kenne keine Region, in der kein Inzest vorkommt. Selbst die jüdisch-christliche Religion beruht ja darauf. Adam und Eva müssen sich ja irgendwie fortgepflanzt haben, deren Kinder dann und deren Kindeskinder.
So der Althistoriker an der Universität Halle-Wittenberge Stefan Pfeiffer. Kain und Abel heirateten ihre Schwestern, Zeus und Hera waren ein Geschwisterehepaar, genau wie die germanischen Götter Frey und Freya. Allerdings hatten Inzestmythen selten zur Folge, dass der Inzest auch im Volk populär wurde. In Athen war die Geschwisterehe zwar erlaubt, aber gesellschaftlich verpönt, in Rom war sie dagegen verboten. Anders hielten es die griechischstämmigen Ptolemäer mit dem Inzest. Ptolemaios I. war ein General Alexanders des Großen. Nach dessen Tod 323 v. Chr. Übernahm Ptolemaios die Herrschaft über das von Alexander eroberte Ägypten und begründete die Dynastie der Ptolemäer. Sein Sohn führte die Geschwisterehe bei Hofe ein.
Ich denke, es hat auch mit der fehlenden Legitimation der Dynastie zu tun. Zu Beginn, Ptolemaios I. war ein Würdenträger Alexanders des Großen, aber er stammte aus einer vollkommen unbedeuteten Familie. Und hier musste nun irgendeine Form von charismatischer Legitimation geschaffen werden, um diese Dynastie überhaupt begründen zu können.
Die Ptolemäer schufen einen religiösen Kult um das Geschwisterpaar. Die Inzestehe sollte ihre Gottgleichheit betonen, das dynastische Blut rein und damit die Königsfamilie einzigartig halten. Aber für die griechische Bevölkerung des Reiches war diese Verbindung anstößig.
So schrieb dann ein Dichter am Hof der Ptolemäer selbst: Den Stachel stößt du in ein unerlaubtes Loch, Ptolemaios.
Die Ptolemäer beriefen sich auf die Geschwisterpaare Zeus und Hera und Isis und Osiris. Deshalb glaubten schon antike Autoren, es habe in Ägypten eine uralte Tradition königlicher Geschwisterehen gegeben.
Lange Zeit war man davon ausgegangen, dass in Ägypten die Geschwisterehe durchaus üblich war, bis man dann festgestellt hat, ja, die Ehefrau wird eben gerne auch Schwester genannt. Das heißt, nur weil eine Ehefrau Schwester genannt wird, heißt das nicht, dass das wirklich die genetische Schwester eines Mannes war.
Genealogische Untersuchungen zeigen, dass in den Pharaonendynastien Geschwisterinzest vor den Ptolemäern nur selten vorkam. Möglicherweise ist die Geschwisterehe ein Grund dafür, dass ptolemäische Königinnen wie Kleopatra eine für ihre Zeit einzigartige Machtfülle erlangten. Die Vorstellung, durch Inzest die Dynastie reinzuhalten, gab es auch in anderen Kulturen. Die Inka-Herrscher heirateten ihre älteste Schwester. Dem Mythos nach haben die Geschwister Sonnengott und Mondgöttin gemeinsam den ersten Inka gezeugt. Dem Volk war die Inzestehe streng verboten. In Ägypten dagegen wurde die Geschwisterehe unter den Ptolemäern irgendwann auch im Volk üblich. Zeitweise waren etwa 14% der Ehen Geschwisterehen. Ein ähnliches Phänomen gab es im alten Iran, wo etwa 1000 Jahre lang bis zum 12. Jahrhundert die Inzestehe wahrscheinlich erlaubt war. Laut Mythos soll Urkönig Hima die Geschwisterehe eingeführt haben. Denn er und seine Schwester Jinak waren unwissentlich mit Dämonen verheiratet. Als Jinak dahinter kam, schlief sie mit ihrem Bruder und die Dämonen wurden vertrieben. In den religiösen Pahlavi-Schriften aus dem 9. Jahrhundert nach Christus wird die Heirat in der Kernfamilie als die vollkommenste Verbindung gefeiert. Sie fördere, hieß es, den Zusammenhalt von Familie und Gesellschaft. Maßgeblich propagiert wurde der Inzest von der Priesterkaste der Zarathustra-Religion, die ihn als rituelle Fortführung göttlicher Praxis feierte. Ein wichtiger Grund für die Priester war wohl, damit Einfluss bis ins Privatleben der Gläubigen nehmen zu können. Während die Priesterschaft des alten Iran den Inzest als gemeinschaftsfördernd feierte, sollte im Judentum das Inzestverbot die Gemeinschaft festigen.
Inzest definiert weniger, was verboten ist, sondern über das Verbot, was dazugehört.
Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus, so der Theologe an der Universität Erlangen-Nürnberg, Friedrich Fechter, und dem erzwungenen Exil der Oberschicht, gab es keinen eigenen jüdischen Staat mehr. Nach Rückkehr der Emigranten entstand das sogenannte Heiligkeitsgesetz mit seinem strengen Inzestverbot.
Dieser Punkt, dass wir hier im nachexilischen Gemeinwesen ohne staatliche Zentralinstanz, ohne eine wirkliche Tempelorientierung mit einer Priesterschaft, wie wir da nun definieren, wer gehört dazu, wer nicht. Entscheidend ist, dass jetzt plötzlich in dieser Zeit auch die Genealogie eine Rolle spielt.
Verwandtschaftsbeziehungen wurden nun wichtig, um die Einheit des Volkes zu wahren. Deshalb stellte man Regeln auf, wie verwandtschaftlich, aber ohne Inzest geheiratet werden kann. In älteren Teilen der hebräischen Bibel erscheint der Geschwisterinzest allerdings möglich. Als Tamar, die Tochter König Davids, von ihrem Bruder Amnon vergewaltigt wird, ist nicht der Inzest das Problem.
Sondern Tamar beklagt sich darüber, dass er sie wegwirft wie einen benutzten Lappen. Dass er nicht dazu steht, ich habe mich in dich verliebt, da hat er vorher davon auch geredet. Tamar sagt daraufhin, rede doch mit dem Vater David, er wird sich bestimmt deinen Wünschen nicht verschließen.
Der Inzest selbst wird im Text nicht thematisiert, erscheint zu dieser Zeit um 1000 vor Christus möglich gewesen zu sein. Im frühen Christentum hält man sich wie im Judentum an das Inzest-Tabu, auch wenn die Römer die Christen des Inzests beschuldigen, weil sie sich untereinander Brüder und Schwestern nennen. Dabei folgen die Christen treu den römischen Eheregeln. Dass es in der Bibel Inzest gibt, sogar Abraham heiratet seine Schwester, sah auch Kirchenvater Augustinus eher entspannt. In seinem Innersten, so ist sich Augustinus sicher, lehne der Mensch den Inzest sowieso ab, aber im Notfall, ob im Paradies oder nach der Sintflut, muss er eben sein.